Mind over scene and Pauline Podcast.
Kann man leise laut sein?
Man kann leise laut sein, so dass man sozusagen sich selber noch hört und die Zuhörerinnen und Zuhörer auch.
Hallo.
Moin moin. Vielleicht erkennt ja Podcast Deutschland dich schon an der Stimme. Ich wollte dich gar nicht mehr vorzustellen.
Ich bin nicht so sicher, aber.
Also herzlich willkommen, Mike Nöcker.
Vielen Dank.
Beim St. Pauli Pop Podcast. Wir sitzen, ich mache das immer so, ich hole unsere Hörerinnen und Hörer ab. Habe ich mir das eigentlich von dir abgeguckt? Weiß ich gar nicht genau. Du machst das ja auch sehr gerne. Also den Raum mal aufzumachen, in dem wir sind. Wir sind im Clubheim des FC St. Pauli. Das heißt, ihr werdet es ab und an mal klötern hören. Es ist Mittagszeit. Es gibt einen Heringstopf, den wir auch gleich bekommen. Mhm. Und ich habe Mike Nöcker zu Gast, quasi eine Podcast-Prominenz. Schön, dass du es geschafft hast. Ja. Nach Martin von Fettes Brot sozusagen den zweiten Promi, den wir hier am Start haben.
Wenn du irgendwann noch Kult-Podcaster sagst, dann kriegst du, dann setzt was.
Das Freudenhaus unter den Podcasts.
Genau.
Ausgezeichnet, sehr schön. Nee, also den Kult-Podcaster Mike Nöcker habe ich ja, also ich frühstück das alles gleich am Anfang ab, damit du auch irgendwie in die richtige Stimmung kommst.
Yes.
Vom MML-Podcast, den muss man, glaube ich, gar nicht richtig vorstellen. Ihr changiert immer in den deutschen Fußball-Podcasts zwischen 1 und 4, glaube ich. Also viel schlechter als 5 oder 6 waren die, glaube ich, noch nicht. Und den machst du mit Mike Nöcker und Philipp, wie heißt der mit Nachnamen, Köster?
Den mache ich mit Mike Nöcker, bin ja ich.
Das bist du.
Ja, also ja, ich mache ihn mit Micky Beisenherz, das eine M. Ich bin das andere M.
Genau.
Und das L ist Lukas Vogelsang.
Lukas, nicht Philipp.
Genau.
Ja.
Der aber insofern, stimmt das so ein bisschen, der auch eine Elf-Freunde-Vergangenheit hat. Also Philipp Köster ist ja der Chefredakteur von Elf-Freunde.
Genau, da kommt wahrscheinlich der Verwackler her.
Und Lukas seinerzeit ausgezeichnet unter anderem mit dem Henry-Nannen-Preis, weil er den Elf-Freunde-Ticker miterfunden hat mit seinem Team damals.
Alles klar. Ja, den habe ich auch sehr gerne gelesen, wenn ich mal nicht Basis St. Pauli mir vorgenommen habe, aber das wird alles unser Thema sein. Ich mache mal ganz kurz den Rahmen auf, weil wir haben eigentlich schon vor einem Jahr gesagt, wir müssen uns irgendwie dringend mal zusammensetzen. Mhm. Wir kennen uns jetzt und ich habe ehrlich gesagt nicht nachgeguckt, vielleicht weißt du es sogar noch, von einem Sendeformat, das du mal für den FC St. Pauli gemacht hast, das meine Elf hieß.
Mhm.
Und dass ich dann, kannst du ja gleich nochmal kurz erzählen, entweder weiterentwickelt hat in das große Fußballthema oder sozusagen beides schon war. Aber ich weiß, dass du Blogger und andere komische Vögel aus dem Umfeld des FC St. Pauli darüber befragt hast, welche Elf sie denn so...
Spieler vor allem, ne?
Ah ja, genau.
Genau. Also lustigerweise wurde ich heute gefragt, was ist das für eine Eintrittskarte auf meinem Schreibtisch? Da steht nämlich tatsächlich aus der Saison 2009-2010, zweite Liga, letzter Spieltag bzw. letztes Heimspiel gegen den SC Paderborn. Und da war ich im Stadion eingeladen irgendwo bei Astra oder ähnliches. Und traf auf Michael Meeske. Und das war so ein bisschen der Moment. St. Pauli stieg gerade in die erste Liga auf. Und ich machte zu dem Zeitpunkt Internetradio, mehr recht als schlecht, ehrlicherweise, und dachte mir, sag mal, so Musik und St. Pauli und Radio, warum machen wir eigentlich kein Radio für St. Pauli? Ich mache die Story jetzt kurz, das habe ich dann irgendwie währenddessen, habe ich das Michael, so diesen Gedankenblitz, den ich hatte, dann erzählt und dann ist daraus quasi dann mehr geworden. Irgendwann gab es dann dieses Internetradio und da ein Format war tatsächlich, FC St. Pauli FM hieß das, und ein Format war tatsächlich meine Elf, die Überlegung, was hören Fußballer eigentlich unter ihren großen Kopfhörern, mit denen sie aus dem Bus aussteigen. Und das haben wir dann gemacht tatsächlich mit Spielern, die mit Finn Bartels damals, mit Chauny, mit Marius Ebbers, so den großen, ich glaube, Fabian Boll war mit dabei und so weiter und so fort. Also da fing das an, was ich ja heute mittlerweile auch bei Sky mache. weil meine Elf gibt es mittlerweile als Fernsehformat. Seit 2 Jahren, glaube ich, mittlerweile. Und im Grunde genommen, und deswegen steht auch diese Eintrittskarte bei mir auf dem Schreibtisch, weil sie halt quasi dieses Spiel war, der Anfang von allem oder von der nächsten Entwicklung, die ich so in meinem Leben gemacht habe, beruflich.
Ja, das hat sich ja ganz schön entwickelt eigentlich. Also da haben wir uns aber kennengelernt bei dieser Meine Elf, ja. Kann ich mich noch dran erinnern, in deinem Studio in Eimsbüttel war das.
Genau.
Wenn ich mich nicht richtig irre. Und da habe ich auch drüber nachgedacht, das ist eigentlich ein schöner Einstieg für unseren Podcast, weil der heißt ja nicht St. Pauli, FC St. Pauli Fußball, wir reden über Fußball, sondern er heißt St. Pauli Pop. Das heißt also, wir betrachten gerne auch ein bisschen campy das ganze Thema Popkultur und FC St. Pauli. Und da bist campy. Du natürlich ja, so ein bisschen die gebrochene Perspektive. Mal mögen wir da sehr gerne.
Ja.
Weil es eben sehr viele gute Podcasts rund ums Thema Fußball gibt. Fällt mir jetzt gerade keiner. Doch. Aber auch um den FC St. Pauli gibt es viele sehr schöne Podcasts, vor allem die in einer unfassbaren Frequenz erscheinen. Schönen Gruß an den Millanton. Und da haben wir uns gesagt, das ganze Thema St. Pauli ist eben auch und in erster Linie ein kulturelles Phänomen und ein popkulturelles Phänomen. Und da wir uns alle einigermaßen mit dem Thema auskennen oder zumindest so tun, als würden wir es machen, haben wir gedacht, beleuchten wir das mal von der Seite. Und wir bemängeln ja eigentlich permanent, dass es im Umfeld des FC St. Pauli alle so ein bisschen Punkrock-schrummelig zugeht.
Oh ja.
Da würde mich interessieren, wenn nicht nur deine Highlights bei den Spielern des FC St. Pauli, sondern grundsätzlich bei Fußballern. Da könnte man ja, wenn man sich jetzt Schauner als Vorbild nimmt, auf die Idee kommen, dass so ein Format Meine Elf relativ schnell am Ende der Weisheit ist, weil alle irgendwie die Charts hören. Oder gibt es da Spieler, die einen besonderen Musikgeschmack haben, die dir da einfallen, wo du sagst, oh, das hat mich überrascht oder das war jetzt irgendwie was?
Also es ist, sagen wir mal so, Gott sei Dank habe ich 2 Kinder im Alter von 11 und 14 Jahren, also sowieso Gott sei Dank und dann eben auch, weil man durch Kinder natürlich irgendwie Hip-Hop-mäßig aufgeklärt wird. Das ist für das Format ganz gut, weil du davon ausgehen kannst, dass ungefähr 70-75% der Songs sich irgendwo um Hip-Hop zwischen Drake und Weiß der Henker was so belaufen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass du dann aber durchaus ein paar Leute dabei hast, die entweder einen sehr überraschenden Musikgeschmack haben. Mhm. Mein Lieblingsbeispiel für überraschenden Musikgeschmack ist Dennis Diekmeyer. Einer der großen Buddies der Gegengerade, wie wir gestern ja gemerkt haben, ja. Im Spiel gegen St. Pauli. Also der hört wirklich Hardcore, ich möchte mal sagen, Mallorca-Ballermann-Mucke. Also wirklich von heute fährt die 18 bis nach Istanbul, bis zu Tim Topé und wie sie alle heißen, Matthias Reim war mit dabei, verdammt, ich lieb dich und so weiter und so fort. Ich war jetzt gerade Benedikt Hövedes besucht. Der wiederum hat eine tolle Playlist tatsächlich gehabt, möglicherweise sogar eine der besten, die wir bislang hatten, weil es fing an mit The XX beispielsweise, eine von mir sehr verehrte Band, und ging über Foo Fighters, Bob Marley war mit dabei, Oasis, Freundeskreis, Kings of Convenience und so weiter und so fort. Also da ist wirklich, da merkt man auch irgendwie so den Musikliebhaber. Und dann gibt's einige Fußballer, die auch tatsächlich afrikanische Einflüsse haben, weil ihre Eltern aus Afrika kommen und so. Das ist so ein bisschen so das Bild letztlich. Es ist aber noch nie etwas gewesen, wo ich gedacht habe, wow, das ist aber jetzt irgendwie meine neue Lieblingsband, weil so tolle Musik habe ich noch nie gehört.
Ja. Und du machst das ja jetzt schon ein paar Jahre und wir haben uns natürlich auch immer gefragt, inwieweit, um auch mal den Bogen zu kriegen, warum ich das alles frage. Also nicht nur, weil die Anekdoten, die du, also gerne, falls dir noch eine Anekdote einfällt, immer her damit.
Ja.
Wir funktionieren hier bei St. Pauli Pop auch alle über anekdotisches Wissen.
Ist das so?
Ja.
Das ist doch Fußball. Das Leben eines Fußballfans funktioniert doch nicht ohne Anekdoten.
Nee, genau. Ja. Also strukturiert das gesamte Leben.
Ja, genau.
Und manchmal vergisst man mal eine Anekdote bewusst.
Ja.
Und mal, weil sozusagen der Rest des Körpers mit Giftbehandlung beschäftigt war und den nichts erinnern möchte daran an dem Tag.
Oder kann.
Das kommt auch mal vor. Aber grundsätzlich arbeiten wir nur mit anekdotischem Wissen. Und deswegen vermitteln wir das auch gerne, so gerne hier in dem Podcast. Und wenn dir, falls dir noch mal eine einfällt, mal sehr gerne.
Hau ich sie raus.
Ich muss gestehen, ich habe zwei von den meine 11 Sendungen in Erinnerung. Die eine war mit Samia Lagwi, die ich sehr schön fand, weil natürlich bei deinem Format und deswegen Stichwort Anekdote, natürlich es nicht nur um den Musikgeschmack geht, sondern auch um das, finde ich nämlich an dem Format eigentlich das Schlaue, dass man eben nicht über Fußball spricht, sondern über was anderes und deswegen den Raum für diese Menschen viel weiter aufmacht, als sie es normalerweise gewohnt sind. Und dann auch mal so ein paar Geschichten rauskommt, die sie wahrscheinlich, hättest du vorher den Pressesprecher gefragt, dann gesagt, ich möchte gerne ein Fußballinterview machen, im Leben nicht erzählt hätten. Deswegen finde ich das eigentlich sehr schlau an der Sache.
Danke.
Und darum geht es ja eben auch bei uns, um das Thema wie erleben wir eigentlich den FC St. Pauli? Und da ist sozusagen auch eines der Themen, die uns immer wieder erreichen, ist, wie kommt eigentlich, und da würde mich deine Einschätzung interessieren, wie kommt eigentlich das, was St. Pauli ausmacht, auch in die Profimannschaft rein? Jetzt haben wir vor, ich vergesse mal, wie lange wir Oko als Präsidenten haben, aber davor war es sozusagen ja Vereinspolitik, diese Mannschaft zu beschützen, also auch bewusst zu beschützen oder zu sagen, also da darf eigentlich nicht zu viel reingetragen werden, auch die
Das ist ja Standard, ne? Also es ist jetzt nicht nur St. Pauli,
nee, genau,
war kein Phänomen beim FC St. Pauli,
genau.
Sondern das trifft man ja eigentlich bei allen Fußballvereinen letztlich an.
Genau, also das heißt, also ist ein sehr, sehr close job, so eine Profimannschaft, aber beim FC St. Pauli ist der Anspruch ja eigentlich ein anderer, zumindest aus der Mitgliedschaft formuliert und dann eben auch in dem Präsidenten Oke für meine, aus meinem Gesichtsfeld, aus meinem Standpunkt heraus, auch mit dem Auftrag versehen, das, was irgendwie St. Pauli ausmacht, in die Profiabteilung zu tragen. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass das noch nicht so richtig vorangeht oder ich kriege es einfach nur nicht mit. Weil du sprichst ja quasi jede zweite Woche mit den Protagonisten, sowohl den Spielern, die nicht spielen, als auch mit Ewald beispielsweise und solchen Geschichten. Wie ist denn da deine Wahrnehmung, wie sich das in den letzten 3-4 Jahren entwickelt hat?
Also wir kommen ja nicht ganz umsonst aus meiner Elf und aus... Dankeschön. Und aus diesem, wir kriegen gerade was zu essen. Also wir tun so ein bisschen so, als seien wir der Zeit-Podcast, wo man ja auch nebenbei essen darf. Und,
ach, ist das so?
Ja, ja,
das wusste ich gar nicht.
So?
Also wir essen nur normalerweise griechisch.
Ja, das stimmt, das haben wir beim letzten Mal gegessen. Also zurück zu dem, letztlich ist es wahrscheinlich, es kommt ein bisschen auf die Persönlichkeitsstruktur des einzelnen Menschen, des einzelnen Spielern auch an und auch letztlich der Lust des Spielers an, auf die Lust des Spielers an, sich eben dem zu öffnen. Und da hast du natürlich manchmal mit Fußballern zu tun, die sich halt eben sehr wenig öffnen, die sehr fokussiert in ihrer Profession Fußball sind und sehr quasi auch darauf achten, durch Ernährung, durch Abschottung vom Umfeld, durch wirklich quasi harte Hardcore-Fokussierung nur auf das Fußballerische, wenig Raum für Übriges haben. Mhm. Dann hast du Spieler, die sehr daran interessiert sind. Nehmen wir beispielsweise, weil er auch Gast bei Marvin Knoll, bei meiner Elfa, nehmen wir Marvin Knoll, der glaube ich, gierig ist nach Eindrücken, nach Leben, nach Herkunft und all diesen ganzen Geschichten. Und das ja auch sehr, sehr gut verkörpert mittlerweile, was den FC St. Pauli ausmacht. Und es gibt vielleicht so einen Mix. Und der Mix war, weil du es eben angesprochen hast, für mich Samir Alagwi, der vom Typ her auch eher ein bisschen verschlossen ist, kein wirklich extrovertierter Typ ist, bei dem du auch eher so den Eindruck hast, du brauchst vielleicht so 2, 3, 4, 5 Anläufe, um mit ihm so ein bisschen warm zu werden. Und der halt tatsächlich, was die Idee des FC St. Pauli und die Haltung und die Werte und die, das, was den Verein ausmacht, tatsächlich erst in der ersten USA-Reise tatsächlich auf diesen Punkt gekommen ist und plötzlich festgestellt hat, wo er eigentlich ist. So, jetzt habe ich die Antwort sehr lange, habe ich sehr lange gebraucht, um das Ganze zu beantworten. Mhm. Ich glaube, es ist, du kannst es in drei Charaktere einpacken. Also die sofort offen sind, es sofort sofort schnallen, die sozusagen ein bisschen brauchen, und dann wird es immer auch die geben und wahrscheinlich sogar in heutiger Zeit im Fußball mehr, als uns das lieb ist, die einfach tatsächlich als Karriereziel Fußball haben und die dann möglicherweise auch ein wenig Raum haben für alles drumherum hier beim Verein.
Ja, wir können, ich sehe schon, das steht hier, das Essen, wir haben nur zwei Hände und mit einem müssen wir das Mikro halten. Ja. Wollen wir probieren, total, beim Essen
außer, zu podcasten? Außer, dass man ja eigentlich mit vollem Mund nicht spricht, aber wir können das ja so machen, immer wenn ich rede, hast du ja, wie ich gerade festgestellt habe, sehr viel Zeit zu essen.
Ja, naja, ich meine, mich haben ja auch alle schon reden gehört und in diesem Podcast zumindest.
Und wenn du eine Frage stellst, schlinge ich zwischendurch kurz was runter.
Ja, okay, dann mache ich sozusagen noch die Folgefrage ein bisschen länger. Um dir auch kurz zu zeigen und auch unseren Hörern, wo ich gedanklich so herkomme. Ich kann mich erinnern, als das Team um Oke anfing zu werkeln, da gab es ein sogenanntes Kamingespräch in der Domschenke, obwohl die gar keinen Kamin haben. Das hat mich schon mal sehr enttäuscht. Das war die erste Enttäuschung. Ich habe mir Kamingespräche tatsächlich immer im britischen Herrenclub vorgestellt, und dann gibt es sozusagen Tee mit Schuss aus so Silberkannen, und dann wird da sozusagen im Hinterzimmer die Welt geordnet. So habe ich mir das immer vorgestellt. Das war aber in der Domschenke, sehr St. Pauli-like, ohne Kamin. Und da stellte sich halt auch das ganze Co-Team vor, vor allem Kollege Pavlik. Und mit dem hatte ich dann diskutiert darüber, ob im modernen Fußball nicht eigentlich die Taktik, wir suchen die, die alle suchen in unserer Situation, nämlich die sozusagen die halb Ausgebildeten, die halb Kaputten, sozusagen die ganz Ausgebildeten, halb Kaputten auf dem Weg zur Genesung, oder die halb Ausgebildeten, die noch zwei, drei Jahre brauchen, und haben im Grunde genommen genau denselben Spickzettel, den irgendwie alle anderen haben, also vom VW Osnabrück bis zu Union Berlin und Paderborn und Konsorten. Und jetzt auch der HSV. Das darf man ja immer nicht vergessen, muss man immer mit erwähnen.
Und, du meinst ligaübergreifend?
Genau, ligaübergreifend dasselbe Profil. Und dann hatte ich mit ihm darüber diskutiert, weil er ja, also im positiven Sinne, jemand ist, der Manager in ihrer Persönlichkeit weiterentwickelt. Sozusagen im saloppen Sinne ist er jemand, der Profile von Unternehmen, Scouting für Unternehmen macht. So, ich suche jemanden, der hier alles beiseite räumt, oder ich suche einen partizipativen Manager und so weiter und so fort. Ich habe lustigerweise diesen Test auch mal mitgemacht. Ist sehr lustig ausgegangen, aber ich sozusagen, das ist schon ein Erlebnis, wie die das da machen. Und ist auch nicht nur sozusagen so ein A-B-Test, sondern da steckt richtig was hinter. Und deswegen haben wir uns auch darüber unterhalten, ob es nicht so eine Art St. Pauli-Algorithmus bei diesem Scouting geben muss, der eben auch die kulturellen und politischen Eigenschaften, die so ein Spieler haben muss, wenn wir nämlich, die vorausgesetzt, wir wollen die Profimannschaft dem Rest des Vereins öffnen und da sozusagen Schnüffelstücke reinbauen. Wie denn so ein Profiling oder Spickzettel aussehen muss und ob das geplant ist. Und da hat er mich mit großen Augen angeguckt. Ich glaube, er hat verstanden, was ich sagen wollte, aber ich glaube auch nicht, dass er vorhatte, dieses Profil zu erstellen. Und das wäre auch so meine Wahrnehmung. Ich hatte das bei Stöver schon durchaus irgendwie im Gefühl, dass der darauf geachtet hat. Also wenn ich so Leute...
Worauf?
Auf die Kompatibilität und das Interesse an dem, was auch nicht fußballerisch an dem Verein vor sich geht. Mhm. Wenn ich so Verpflichtungen wie Marvin Knoll oder Henk Fehrmann sehe, denn also bei Marvin Knoll den kenne ich jetzt im Gegensatz zu dir gar nicht. Ich habe mich nicht einmal mit ihm unterhalten. Vielleicht sollte ich das mal machen. Ich hatte bei ihm tatsächlich immer so ein bisschen den Verdacht, dass der Posterboy sozusagen so ein bisschen eine Erfindung der Marketingabteilung ist und er das auch gerne mitspielt, weil er eben auch so irgendwie die ganze Hip-Hop-Attitüde passt eben auch ganz gut bei ihm. Nehme ihm das aber inzwischen ab. Also das ist sozusagen, hat sich sehr schnell gelegt, dieser Verdacht. Aber bei Henk Fehrmann habe ich zum Beispiel ein Erlebnis. Ich meine, es war sein erstes Spiel am Millern-Tor. Zumindest war es das erste Heimspiel, in dem er ein Tor geschossen hat. Mag sein, dass das nicht sein erstes war. Und danach war eine Demo, die vor der Süd losging oder wo die Demo uns alle sozusagen eingefangen hat. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, Wir sind mehr oder so hieß die Demo. Und da sind wir nachher, da haben noch ein Bier getrunken und sind dann zu dieser Demo gelatscht. Und dann kam er direkt aus dem Spiel, direkt aus der Dusche, hat in seinen Kleinwagen, was mir ja schon sehr sympathisch war, hat in seinen Kleinwagen sein ganzes Zeug gelegt und hat gesagt, wo gehst du ja nicht zur Demo? Und dann haben ein paar Leute ihn mitgenommen und haben gesagt, hier vorne, hier, komm einfach mit. Das hat mich so schwer beeindruckt, dass ich gesagt habe, oh, guck mal, da haben wir jemanden gekriegt, der nicht nur sozusagen sportlich zu uns passt, sondern der passt eben auch vom Rest. Mhm. Und da hatte ich mich gefragt, ob das jetzt eine Ausnahme war oder ob das eine Art Politik ist beim FC St. Pauli und ob du das auch bestätigen, wahrnehmen oder verneinen kannst.
Also Henk kenne ich gar nicht. Insofern kann ich das überhaupt nicht weder bestätigen noch verneinen. Ich glaube, man muss bei einer Sache auch ein bisschen aufpassen, fairerweise. Ich finde, man darf von den Spielern nicht zu viel verlangen. Und ich finde nicht, dass jeder Spieler tatsächlich auch sich engagieren muss, zu jeder Demo gehen muss, für jeden Belang eines Fans oder der Fanszene oder ähnliches zur Verfügung stehen muss. Weil am Ende des Tages sind sie tatsächlich als allererstes mal Fußballer. Und ich finde, da sollten wir auch als Fans die Freiheit haben, jedem auch die Einstellung so zu gönnen, wie er seinen Beruf ausüben möchte, weil das ist ja als allererstes. Er ist Angestellter dieses Vereins, um Fußball zu spielen, und er ist nicht Angestellter dieses Vereins, um Werte zu transportieren oder gar auch noch zu vermitteln und weiterzutragen und Ähnlichem. Mhm. Wenn da beides zusammenkommt, wunderbar, dann ist er natürlich auch, und das wird er dann relativ schnell merken, jemand, der sich sehr, sehr schnell in die Herzen der Fans auch hineinspielen darf. Aber umgekehrt darf das eben auch nicht sein, dass man sich sozusagen von Spielern abwendet, die das nicht tun. Das finde ich jedenfalls. Aber das ist meine persönliche Meinung. So, und wie gesagt, ich bleibe dabei. Ich kann nicht beurteilen, ob tatsächlich in der Ära Stöver die Spieler danach ausgesucht worden sind, ob sie sozusagen kompatibel zum FC St. Pauli sind. Manchmal hätte ich mir gewünscht, es wären auch ein paar Spieler ausgesucht worden, die kompatibel zum sportlichen Erfolg sind, aber das ist vielleicht eine andere. Du hast ja gesagt, wir machen unterschiedliche Sichtweisen hier auch.
Ja, haben wir hier auch tatsächlich. Also ich möchte, und jetzt fange ich an, mit vollem Mund zu sprechen, Henning. Also tatsächlich würde ich mir eine langfristige Strategie wünschen, in der man, und das hatte ich sozusagen mit der Mission, andere sagen Demission von Ewald zum technischen Direktor, tatsächlich hatte ich mir das gewünscht oder habe gedacht, oh, guck mal, das ist das Signal, wir haben sozusagen neben dem ja immer doch auf einem den Regeln des modernen Fußballs unterworfenen Trainer und Sportchef, wie wir ja gemerkt haben, geht das relativ schnell manchmal. Noch jemanden, der diese Kontinuität sozusagen fortführen kann. Ich hatte da zum Beispiel mir erhofft von Ewald, dass es so etwas wie die Kooperation mit Stoke City auch mit kulturell und politisch kompatibleren Vereinen vielleicht auch noch gibt. Also dass das sozusagen die erste, ja, so nach dem Motto, ich kenne da einen, ich rufe den mal an, wir probieren das mal aus. Und wenn das funktioniert, dann haben wir die nächste mit Hubwell Tel Aviv, AEK Athen und Rayo Vallecano beispielsweise oder die ganzen, die man sozusagen aufzählt, wenn man sagt, wo fahren wir denn mal auswärts hin, wenn wir mal europäischen Fußball sehen wollen als St. Paulianer. So, das wünsche ich mir tatsächlich, weil ich nicht nur glaube, dass das, dass wir auf lange Sicht im Verein und der Mitgliedschaft gegenüber in ein, sozusagen als, dass die Verantwortlichen, nicht wir, ich bin ja nicht verantwortlich, aber dass die Verantwortlichen in einen Erklärungsnotstand kommen, das sehen wir auch jetzt schon wie an allen Ecken und Enden, warum man etwas macht. Und das muss im Grunde auch für die Profimannschaft gelten. Die muss sozusagen jederzeit belegen können, und das, wieso sie das als FC St. Pauli macht. Und das gehört eigentlich für mich zur, sozusagen, zur Auswahl der Spieler und auch zur Ausbildung der Spieler dazu, dass zumindest zu einem großen Teil ich das dort in irgendeiner Form, und wenn es homöopathisch, mag ja gerne homöopathisch sein, aber dass man das da wiederfindet, halte ich für sehr wichtig. Und ich halte es im Übrigen, und da können wir tatsächlich jetzt auch mal über Fußball sprechen, ich halte es im Übrigen auch für einen Wettbewerbsvorteil.
Total.
Wenn ich sozusagen, wenn ich Spieler habe, die auf eine Mannschaft habe, die auf einer anderen Ebene noch gut als Team funktioniert, als nur auf der Idee, wir wollen alle gute Profisportler werden.
Bin ich total bei dir. Witzigerweise habe ich gestern im Stadion gestanden und dachte irgendwie so etwas verträumt nach diesem wirklich sehr schön herausgespielten 2:0, wo ich mal wieder dachte, geil, wir können sogar auch Fußball spielen. Träumte ich tatsächlich so ein bisschen insofern von der Bundesliga, nicht weil ich jetzt denke, jetzt läuft's und diese Saison steigen wir auf und so weiter, sondern weil ich irgendwie in die Runde guckte und dieses sensationelle Stadion erlebte und diese Stimmung dort und jetzt kommt's noch dazu, und dann dieses Engagement und dann die Werte und dann die Haltung und dann der Kampf und das Engagement gegen Rassismus, gegen Homophobie und all die wichtigen Themen unserer Zeit, dachte ich, wie schön wäre das, wenn dieser Verein einfach langfristig in der Bundesliga spielen würde, um einfach das Gegenpol oder der Gegenpol zu all den teilweise konstruierten Engagements zu sein. Also ich meine, hier kommt's her. Also hier ist das wirkliche Bekenntnis gegen Rassismus, gegen Homophobie und all die Geschichten entstanden. Mhm. Alles das, was nachgekommen ist, ist total löblich. Ohne Frage. Jeder, der sich dafür engagiert, hat meinen vollsten Respekt und auch meine vollste Unterstützung, weil es kann nicht zu wenig geben, die sich dafür engagieren. Aber hier ist es entstanden und hier kommt es auch aus einer gewissen Natürlichkeit heraus und vor allen Dingen aus einer Fanszene heraus. Es ist ja sogar so eigentlich, dass die Fanszene damit angefangen hat und die Vereinsführung mittlerweile erkannt hat, dass das sehr wichtig ist, das möglicherweise auch ins Sponsoring hineinzutragen, Sponsoren zu finden, die teilweise kritisch gesehen worden sind hier. Und dann hast du aber auch dieses tolle Beispiel Ben & Jerry's beispielsweise, ein Sponsor, der so 100% zum FC St. Pauli passt und die sich sozusagen gesucht gefunden haben, weil selbst Ben & Jerry im Verkauf noch reingeschrieben haben, dass soziales Engagement vom Käufer weitergetragen werden muss. Und so. Und das finde ich toll. Und sowas langfristig in der Bundesliga zu sehen, als Gegenpol möglicherweise auch zu diesen ganzen Diskussionen um Investoren, um dem Aufbrechen, über das Aufbrechen von 50+1, vielleicht sogar auch als Gegenpol zum Modell RB Leipzig bzw. Red Bulls Fußballengagement, das ja so ein bisschen so ähnlich ist wie das, was du gerade gesagt hast, nur natürlich aus einer ganz anderen Ecke kommt, aber mit Vereinen vernetzt zu sein auf der ganzen Welt, um Zugang zum einen zu den Märkten zu haben, zum anderen aber auch zu den Talenten zu haben, ist natürlich nicht blöd. Also, und das zu erleben, wenn es tatsächlich Fußballfreundschaften eben nicht nur zu Stoke, sondern auch zu Vereinen in Südamerika beispielsweise oder in Asien oder in Amerika geben würde, das wäre doch toll. Also tatsächlich so eine Fußballplattform getrieben aus Totenkopf in die ganze Welt getragen, würde ich toll finden.
Ja, 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 guck mal, habe ich schon mal jemanden überzeugt. Das ist doch toll. Also das ist tatsächlich, also das ist tatsächlich das, was ich mir vorstelle. Ich hab dieses Gedanken.
Hier wird gerade übrigens aus der neben uns sitzt Linda aus der und nickt. Linda arbeitet in der Vermarktung.
Ach guck mal, also gesehen hatte ich dich schon mal, aber wir haben uns eben gar nicht vorgestellt. Wir haben einfach angefangen zu plappern, ohne zu fragen, wer da noch zuhört.
Genau.
Also vielen Dank, Linda, fürs Zuhören.
Und den emotionalen Support gerade.
Genau, ja, Thema vor allem, wir haben das erste Mal, dass ich Zuhörer habe beim Podcast. Du machst das ja alle naselang in der Elbphilharmonie und sowas.
Ja, genau. Jede Woche.
Jede Woche
einmal Elbphilharmonie. Wir verkaufen jede Woche die Elbphilharmonie. Und zwar teilweise zweimal hintereinander ausverkauft.
Ja, ausgezeichnet.
Genau, auf jeden Fall.
Also ich war da ja.
Das eine Mal, ja.
Das war
aber toll.
Das war auch toll, obwohl ich euch noch nicht mehr das Highlight fand. Ich fand das Highlight war...
Was?
Ja, ne, tut mir leid. Das Highlight war die... Wie heißt das Hotel noch?
Hotel Matze.
Hotel Matze, genau, mit der Tagesschau-Sprecherin. Und da hatte er sie nämlich auch so weit, dass sie urplötzlich... Und ich liebe diese Momente beim Podcasten einfach. Und die hattet ihr natürlich zu dritt nicht, weil ihr keinen Gast hattet.
Wir hatten Helm-Peter. Jo, Leute.
Ach echt, der war gerade auf Toilette wahrscheinlich.
Hat sich so gelangweilt, dass der Helm-Peter...
Oh, Schreck, den habe ich verpasst. Ja. Oder? Weiß ich gar nicht.
Zitze.
Aber dieser Moment...
Sagen wir mal, es war aber nicht unser bester Auftritt. Das muss man auch mal sagen. Es kam ein bisschen zu früh.
Aber wahrscheinlich, ja.
Ja.
Aber seitdem... Also wir können in diesem Podcast auch so viel springen und aufhören mit etwas und neu anfangen, wie wir wollen. Das ist ja unser Podcast.
Ja.
Das heißt, wir können auch gerne ein bisschen über das Fußball-Podcasten sprechen. Also zum Beispiel über das Auftreten, also das Vor-Publikum-Podcasten. Das habt ihr ja jetzt außer der Elbphilharmonie wahrscheinlich schon ein paar Mal gemacht, oder?
In der Markthalle haben wir das gemacht. Da vor so knapp 400 Leuten, glaube ich, irgendwie sowas um den Dreh. Und wir machen es am 9. Dezember wieder in Dortmund. Karten unter contrapromotion.com. Und das macht Spaß. Also ich hätte mir am Anfang lustigerweise gar nicht vorstellen können, dass man ohne quasi Programm, wir haben ja kein Programm, also wir haben ja einen Podcast, wir haben einen Gruppenchat, da stehen 5 Themen drin und das ist unsere Vorbereitung und der Rest entsteht einfach so. Und ich habe mir nie vorstellen können, dass man auf die Bühne gehen kann und ohne Programm quasi 90 oder 180 Minuten fast füllen kann. Es geht aber sehr, sehr gut. Also, und es macht großen Spaß.
Und das nächste Mal eine Markthalle. Das heißt, passieren denn eigentlich auch so Sachen, dass ihr macht das aber als Show? Also da kommt jetzt keiner aus dem Publikum, der euch Fragen stellt oder so? Also,
nee, es gibt keine Interaktion. Wir nehmen eine richtige Folge auf.
Ah ja, alles klar.
Die hat dann ein bisschen, der Anteil an Unterhaltungselementen ist natürlich ein bisschen größer, als tatsächlich über Fußball zu reden, weil man sich dann doch vom Publikum irgendwie so tragen lässt und merkt, je mehr die lachen, desto mehr sind sie offensichtlich irgendwie, es schaukelt sich halt so gegenseitig hoch. Und dann kommen halt irgendwie 1-2 Parodien mehr von Mickey ein paar Witze und Wortspiele mehr von Lukas und so hast du dann am Ende, weiß nicht, vielleicht 80% Entertainment und 20% über Fußball dich unterhalten, aber es ist eine klassische, eine Podcast-Folge, die live aufgezeichnet wird.
Das ist ja lustigerweise, habe ich mir im Vorfeld unseres Podcasts jetzt gar nicht viel angeguckt, aber die letzten Bewertungen bei euch bei iTunes habe ich mal angeguckt und die sind insofern sehr interessant, als dass die letzten, die so ein bisschen negativer ausfallen, im Grunde genommen genau an dieses Horn stoßen, also so nach dem Motto, ihr müsstet mal aufpassen, dass ihr nicht reine Entertainer seid, sondern dass es hier noch um Fußball gehen soll. Und das ist lustigerweise auch die Diskussion, die ich mit unseren Hörern hier immer wieder führe, weil ja sich auch meine Hörerschaft aus den Fußballinteressierten beim FC St. Pauli rekrutiert und wir sozusagen die Frechheit besitzen, permanent und immer mal wieder irgendwie gar nicht über Fußball zu sprechen, sondern über Hauntologie und über die Anfänge des Hip-Hop 1978 und solche Geschichten. Und das bringt mich auf die Frage, apropos Podcast, glaubst du, dass es für Leute, die sozusagen Podcast aus so einer Blogger-Attitüde rausmachen, so nach dem Motto, ich mache das jetzt erstmal, dass es da noch Raum für gibt, oder ist im Grunde genommen das Thema vor allem Fußball und Podcast schon erledigt, dadurch, dass Sport 1, ihr und sonst die Vögel das irgendwie machen?
Das ist echt eine gute Frage, die ist mir neulich schon mal gestellt worden, bei jemand anderem, der auch überlegt hat, zu podcasten, und die Frage ist mir auch gestellt worden von Lokalredaktionen beispielsweise, die sich dann auch Fragen stellen, ist Podcast etwas, mit dem man Einnahmen dann letztlich auch generieren kann? Also ich glaube, man muss zwei Dinge zunächst erstmal voneinander trennen. Erstens, jeder, und das ist das Schöne am Podcast, hat die Möglichkeit, einen Podcast zu machen. So, das finde ich toll. Das ist auch schön, dass tatsächlich das Radio so ein bisschen das Monopol verliert, nur die einzige Instanz zu sein, mit der man Wort transportieren kann. Also jetzt mal an ein größeres Publikum. Man kann immer noch eine Sprachnachricht aufnehmen und jemandem auch auf den, gibt's noch Anrufbeantworter, aber jemand irgendwie was hinterlassen, das geht natürlich alles.
Ich glaube, John Rockford hat noch einen.
Ja. So, aber das ist tatsächlich eine schöne Entwicklung, und insofern kann man natürlich jedem sagen, der irgendwie Lust hat, einen Podcast zu machen, macht einen Podcast. Ich glaube, dass es sehr schwierig ist, einen Podcast zu machen. Es sagt sich nämlich sehr, sehr leicht, einfach sich hinzusetzen und komm, wir reden mal eine Stunde über irgendwas und wir sind doch witzig, hahaha. Ha, ha. Das funktioniert möglicherweise im Zweiergespräch ganz gut, aber ob das dann noch ein Dritter, ein Fünfter oder ein Tausendster hören will, das ist noch eine ganz andere Geschichte, zumal man wirklich die Qualität und das interessante Themengebiet, also die Qualität musst du beim Podcast einfach wahnsinnig hochhalten, möglicherweise sogar höher als beim Videoblog, weil du halt kein Bild dazu hast. Also das nur mal als Vorwarnung, also wenn jemand einen Podcast macht, möchte, super, aber man sollte sich sehr genau überlegen, was man machen möchte und vor allen Dingen, wie man es machen möchte. Weil sonst bleibt man nämlich sehr lange und möglicherweise auch zu Recht in diesem nischigen Blogger-Niveau, um es mal böse auszudrücken.
Ja, ich bin da sehr lange von meinem guten Freund Loffi getriezt worden, der mich teilweise nachts um 1:30 angerufen hat. Er sagt, ich habe deine Folge gehört, du musst dringend an deiner Audioqualität arbeiten. So. Das habe ich mir auch zu Herzen genommen, habe es dann getan. Und das haben wir einigermaßen in den Griff gekriegt. Lustigerweise, und deswegen kam ich auch auf diese Frage, hat man natürlich auch beim Podcasten, das ist gerade beim Thema Fußball, ja nicht nur beim Podcasten so, ich habe ja eine Zeit lang die Spielberichte des FC St. Pauli für die Zeit geschrieben und war überhaupt gar nicht der Meinung, dass ich berufen bin, sozusagen sportliche Spielberichterstattung für eine Zeitung zu machen. Habe aber relativ schnell gemerkt, dass das kein Hexenwerk ist. Das, wenn man ein bisschen weiß, wie die Materie funktioniert, kann man gerade beim Thema Fußball doch sozusagen mit den Hausmittelchen, die man auch so selber überall liest, ganz gut vorankommen.
Das stimmt. Aber ich würde es trotzdem für einen Podcast, das würde ich nicht in einen Topf werfen wollen, weil ich eben nicht glaube, dass du relativ schnell einfach mit irgendwie einem
Spielberichtspodcast.
Ja, oder mit einem Tutorial, how to podcast, irgendwie relativ schnell etwas machen kannst, was interessant ist, sondern ich glaube, weil du Loffi gerade angesprochen hast, der ist ein gutes Beispiel dafür. Der Podcast heißt Das Ziel ist im Weg, und der ist einfach ein Getriebener, und ich glaube, das brauchst du auch, wenn du keine, bei uns war es möglicherweise ein bisschen einfacher. Miki hatte eine gewisse Bekanntheit, die er mitgebracht hat. Mich hat man irgendwie schon mal irgendwo vielleicht in der einen oder anderen Fernsehsendung gesehen und so weiter. Also wir hatten jetzt auch keine wahnsinnig hohe, aber wir hatten zumindest so eine Stufe, so eine Einflugschneise, die ganz okay war. Mhm. Und Loffi, wenn ich das richtig verfolgt habe, ist ja einer, der quasi von sich aus angefangen hat und irgendwann gesagt hat, ich mache das jetzt. Ja. Und er macht das aber mit einer so großen Leidenschaft und mit einer so großen Getriebenheit, dass er einfach quasi jede Woche sehen kann, wie bekannter und erfolgreicher sein Podcast wird. So, und das muss man halt haben. Man muss getrieben sein, man muss natürlich irgendwo ein bisschen auch reden können, die Leidenschaft dafür mitbringen, und man muss eben in der Lage sein, spannende 60, 30, 90 oder wie viel auch immer Minuten letztlich zu füllen. Und dann kann das auch funktionieren, ohne Frage. Aber der Markt ist natürlich trotzdem schon voll. Und wenn es dann in Richtung Geldverdienen angeht, da haben wir nun mit den Podstars von OMR einen sehr, sehr guten Partner, der uns da auch tatsächlich hilft, den ein oder anderen Euro mit diesem Podcast auch umzusetzen. Wir sind auch ausgebucht bis Ende des Jahres und so weiter. Also es läuft sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob wir den gleichen Erfolg heute nochmal hinbekommen hätten. Keine Ahnung. Reine Spekulation. Also möglicherweise hat uns geholfen, dass wir vor 2 Jahren schon angefangen haben.
Genau, wäre ja ein Hinweis. Ne? Also der Markt ist ja dichter geworden. Und ich habe übrigens bei denen mal angerufen, weil ich dachte, hey, wir haben jetzt so und so viel Zuhörer.
Haben sie sofort aufgelegt oder waren sie nett?
Nee, die waren total nett. Ich bin ja auch ein netter Kerl und stelle auch nette Fragen. Ich habe ihnen auch erstmal erzählt, wie toll ich sie finde und so. Und dann geht das bei den Online-Marketing-Rockstars geht das dann von ganz alleine hin. Fangen die an zu erzählen. Ah. Das ist übrigens ein Tipp. Anrufen und sagen, ich finde euch total toll und dann zuhören.
Die sind aber auch toll, muss man dazu sagen. Wirklich, das ist einfach ein tolles Team.
Ja, wie gesagt, ich habe hier mit dem Kollegen, der da die Podcast-Vermarktung macht, der hat ja hier auch im Digital Kindergarten hat einen Vortrag gehalten.
Vincent?
Ja. Oh komm, ich habe mit ihm telefoniert, aber ich habe den Namen. Mein Namensgedächtnis ist extrem schlecht. Marc.
Kein Problem.
Erich. Konstantin. Und die haben gesagt, das kann sein. Ah. Und die haben gesagt, du kannst mal wieder anrufen, wenn ihr 20.000 Hörer pro Folge habt. Und da dachte ich so, oha, das ist aber jetzt schon, das ist eine ganze Menge.
Bestellst du uns noch einen Kaffee, Linda? Das machst du? Danke. 2.
Und da dachte ich, oha, also selbst der Millanton, wenn ich bei meiner letzten Erhebung wäre, so über die Saison auf durchschnittliche Hörer von, nehme ich mal an, pro Folge 2000, 2500 kommt, wären ja noch ein ganzes Stück entfernt. Macht ja aber nichts. Wir machen das ja auch, weil wir getrieben sind. Also ich persönlich mache das ja, weil ich Stotterer bin und mit 13 eine Therapie hatte, die mich sehr weit gebracht hat, wo aber der Professor, der mir das beigebracht hat, wie das geht, in New York saß. Und da habe ich immer Tapes besprochen mit so einem Schlauch im Ohr, damit ich mich selber höre. Und das kam mir beim ersten Podcasten so bekannt vor, dass ich dachte, hey, das ist ja lustig. Und ich merke natürlich auch sofort, wo ich anstoße oder nicht oder weniger oder wie auch immer, wo ich ein bisschen anfange zu leiern oder nachdenke oder wie auch immer. Das heißt also, ich mache das auf jeden Fall weiter, egal wie viele Leute mir zuhören. Wenn man sagt, der Markt ist dichter geworden, wie geht dir das eigentlich? Hörst du selber viele Podcasts oder bist du so wie ich und sagst, mir geht es eigentlich nur ums Machen, ich bin weniger der Podcast-Hörer?
Es ist schön, dass du das auch sagst. Ich bin das nämlich auch weniger. Manchmal lasse ich mich zu dem Satz, der stimmt natürlich nicht ganz, aber manchmal, wenn ich das gefragt werde, lasse ich mich zu dem Satz hinreißen, ich höre keinen Podcast. Das stimmt nicht ganz. Ich habe so ein paar. Ich bin sowieso zu diesem ganzen Thema ja auch tatsächlich durch Schulz und Böhmermann gekommen. Mhm. Also die ich damals noch zu Radio 1 Zeiten hat mir mein Freund Lars gesagt, hier musst du mal hören, du kommst ja vom Radio, was ich ja tatsächlich, habe das ja mal gelernt, Radio zu machen.
Altes RSH-Gewächs.
Genau.
Ich habe sogar mal deine erste Autogrammkarte gesehen.
Hast du wirklich?
Nee, gesehen. Haben tue ich natürlich nicht, aber gesehen habe ich.
Gesehen, ne? Süß. Ja. Ich glaube von 1990 oder 91.
Ja, da siehst du richtig niedlich aus.
Total, ja. Na, 91 war es. Ich habe nämlich ein T-Shirt an, Wimbledon-T-Shirt. 7.7.91 war der Tag, an dem der Elmshorner Michael Stich Wimbledon gewann. Und ich habe ein Volontariat damals gemacht, da vor Ort gewesen bin. Deswegen kann ich mir merken, von wann. Dankeschön.
Oh, Dankeschön. Wir kriegen
jetzt einen Kaffee. Vielen Dank. Wir kriegen jetzt nämlich einen Kaffee. Und sogar Nachtisch. Guck wow, mal.
Cool. Dankeschön.
Danke, Linda. So, zurück. Wo waren wir stehen geblieben?
Wir waren stehen geblieben bei Stich oder.
Ach so, ja, Becker. dass ich Radio gemacht habe. Aber warum habe ich das überhaupt erzählt? Wegen Podcast, genau. Und dann habe ich Schulz und Böhmermann gehört und war total hin und weg, weil der Grund, warum ich beim Radio aufgehört habe, war, weil ich keinen Bock mehr hatte, die Mega-Hits der 80er, 90er und das Beste von heute mit dem Flitzerblitzer und dem Radio Hamburg Superstar Madonna anzukündigen. mir das also nicht kreativ genug gewesen ist und auch nicht meiner latent auf die Bühne strebenden Persönlichkeit also zuwider gewesen ist. Insofern, ich muss gerade lachen, weil Christian Prüß gerade reinkommt. Das ist übrigens wie so ein Wohnzimmer hier, ne? Im Clubheim beim FC St. Pauli, alle möglichen Leute kommen rein, der die Augen vor den Kopf schlägt, weil er sieht, dass ich bei dir zu Gast bin, so.
Genau, und wahrscheinlich denkt, oh Gott, was haben die schon wieder für Themen? Aber wir haben weder den Behindertenbeauftragten noch den neuen Rauchsponsor Moods zum Thema gehabt bisher. Das können wir ja auch nochmal machen. Aber das.
So, aber jetzt, damit ich den Faden nicht verliere.
Genau, den Faden bitte ganz schnell auch wieder aufnehmen.
Genau. Also, deswegen habe ich beim Radio aufgehört, dann kam Schulz und Böhmermann, dann hatte ich Lust, wieder Radio zu machen und habe sowohl mit Micky eine Sendung vorgeschlagen, als auch mit Lukas eine Sendung vorgeschlagen und sie produziert und präsentiert vor sehr großen, vor diversen Geschäftsführern von diversen Rundfunkanstalten beziehungsweise Privatradiosender in Deutschland. Und dann hieß es aber irgendwie, ach nee, euch kennt auch keiner und irgendwie wir reden gerade mit Pocher über ein Format und so weiter und dann so, und dann kam halt der Punkt, da haben wir gesagt, okay, dann machen wir es halt selbst.
Dann machen wir es selber, genau. Und das geht ja beim Podcasten auch.
Ja, und das ist ehrlicherweise, das geht beim Podcasten und das ist ehrlicherweise dann auch ganz schön, zumindest mal irgendwie so kurzzeitig für den eigenen, fürs eigene Ego auch die lange Nase zeigen zu können, wenn du hin und wieder den einen oder anderen aus dieser Runde wieder triffst und sagst, hätte der eigentlich haben können, aber jetzt machen wir es halt allein.
Ja, sehr schön. Und ihr bleibt auch alleine, um das Thema abzuschließen. Also ihr seid, also du bist ja, glaube ich, bist du der Produzent von euch dreien oder so der sozusagen, der das Format so zusammenhält? Also du hast das, ja auch ja. Die wenigsten Redeanteile unter den dreien.
Ja, das ist richtig. Also ich habe mal zum Geburtstag von meiner Nachbarin Sabine ein T-Shirt geschenkt bekommen mit dem MML-Logo und dem Spruch zwischen zwei Egos. So, das beschreibt es so ein bisschen, ne? Irgendwie Lukas auf der einen Seite, Micky auf der anderen Seite. Ist jetzt gar nicht so, aber mir tut das ganz gut, weil dann sieht man mein Ego, geht dann so ein bisschen unter. Das ist eine Rolle, in der ich mich irgendwie ganz wohl fühle. Ich versuche das so ein bisschen so durch den Podcast, also ich bin ja quasi Moderator und versuche das so ein bisschen so durchzumoderieren und hin und wieder auch mal hoffentlich was Schlaues oder was Witziges zu sagen.
Okay, dann wir trinken jetzt den Kaffee einfach in Ruhe aus und ich hätte noch drei Fragen. Ich habe ja normalerweise kein Format im Format, aber ich habe eben, als du gesagt hast, 7.7. Wimbledon, dachte ich an Becker, aber dann hattest du Stich gesagt.
Becker hat aber auch am 7.7. Wimbledon gewonnen, lustigerweise zum ersten Mal, war auch der 7.7.
Aber war 85, 86?
Genau, 85, 7.7., 85.
Jetzt, so willst, alt willst du, sind wir schon, dass wir uns daran erinnern können.
Willst du jetzt würde die, Karin, die Kategorie machen, wo warst du als?
Nee, könnten wir auch machen. Können wir ja danach machen. Ich wollte eher die Becker- oder Stich-Variante machen.
Okay.
Also bist du eher der Becker- oder Stich-Tennis-Freund? Weil die polarisieren ja beide und man muss sich, glaube ich, ein bisschen entscheiden, oder?
Also zu Tenniszeiten war ich Becker, ganz klar. Also weil ich mag auch dann eine gewisse Form von Entertainment tatsächlich auch im Sport. Also ich finde auch, dass das dazu gehört.
Ja.
Muss man nicht mögen, aber ich bin ein Kind der 80er und also mag eben diese Leidenschaft, auch dieses so ein bisschen das Gebrochene auch in Biografien oder in Persönlichkeiten, das ist mir näher.
Da sind wir ja beinahe schon einer Meinung. Dann stelle ich dir jetzt mal eine Frage, wo wir nicht einer Meinung sind. St. Pauli oder Dortmund?
Das ist aber tatsächlich eine Frage, die ich mittlerweile sehr, sehr einfach beantworten kann.
Ja, weil du wahrscheinlich auch nicht zum ersten Mal gefragt wirst wahrscheinlich.
Oder? Nee, weil ich es auch gemerkt habe. Also zum Hintergrund für die, die mich nicht kennen. Ich komme aus Ostwestfalen, habe 20 Jahre in der Nähe von Bielefeld in Gütersloh gelebt und habe eine sehr, sehr große Affinität zu Westfußball. Da bin ich groß geworden in diesen Stadien, die Ruhrstadion oder ich wollte gerade Weserstadion sagen, das ist natürlich totaler Quatsch, nur weil mir alte Stadionnamen eingefallen sind. Nein, also Ruhrstadion, Parkstadion, Müngersdorfer Stadion und natürlich auch Westfalenstadion, daher kommt das W, sind einfach mir total nah. Und besonders nah ist mir eben aus westfälischer Zeit Borussia Dortmund als Verein. Und insofern bin ich BVB-Fan. Ob meiner ostwestfälischen Roots sozusagen. Und bin dann aber hier nach Hamburg gekommen, 1995, und bin zum FC St. Pauli gegangen und bin öfter zum FC, so lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann war Pokal, mhm, und es spielte Borussia Dortmund hier am Millerntor gegen den FC St. Pauli. Und ich wusste nicht genau, für wen ich eigentlich bin, wusste es aber sehr genau, als das 1-0 für Borussia Dortmund fiel und ich nicht gejubelt habe, sondern im Gegenteil es sehr wehgetan hat.
Alles klar.
Insofern hat sich das Ganze mittlerweile sehr verschoben. Also insofern bin ich tatsächlich, ich bin St. Pauli-Fan und Borussia Dortmund-Fan und nicht umgekehrt.
Also die TS-Ulmanisierung hat sozusagen bei diesem Spiel stattgefunden. Also deine Tränen auf das Nebenmanns ja. Schulter. Das, bevor wir, TS Ullmann ist auch schön, kommen wir gleich, da muss ich mir noch einen Gegenpart zu aussuchen, aber bei Dortmund so. Habe ich noch schönen Gruß an ja. Markus und Willi, die normalerweise mein Co-Host sind, die mhm. wären auch gekommen, wenn sie nicht verhindert wären oder zumindest einer davon, und Markus hat mir noch eine Frage mitgegeben, die zu Dortmund St. Pauli passt. Wer von den beiden Spielern, hat er gefragt, schafft es zuerst zurück in die Stammelf? Mario Götze oder Christopher Buchtmann?
Na, die Antwort ist ja am letzten Spieltag schon gegeben worden, weil er zumindest ja in der Startaufstellung gestanden hat. Also Götze hat von Anfang an gespielt, Buchtmann ist eingewechselt worden. Es ist aber in beiden Fällen eine sehr, sehr gute Frage. Schwierig. Will jetzt auch nichts Falsches sagen, ne?
Doch, darum geht es ja.
Ja?
Auch mal einfach anzuecken und zu sagen, bei Mario Götze ist der Zug abgefahren und bei Herrn Buchtmann sind auch die besten Tage vorbei. Vielleicht wird er im Januar oder so auch sagen, ich, wisst ihr was, Jungs, ich hau einen Sack und gehe nach Stoke City oder so.
Im Übrigen ist ja auch immer so, warum hat man eigentlich Angst davor, irgendwie was zu sagen? Ich meine, Christopher Buchtmann weiß, dass ich ihn mag, und ich finde, da kann man auch sagen, ich glaube nicht, dass Christopher Buchtmann zurück in die Startaufstellung kommt beim FC St. Pauli. Ich bin mir aber auch bei Mario Götze ehrlicherweise nicht sicher. Hängt natürlich ein bisschen davon ab, dass anders als hier in der zweiten Liga gibt's eine Dreifachbelastung aus Pokal, Champions League und Bundesliga. Und auch die Anforderungen an gewisse unterschiedliche Herangehensweisen, was die Systeme angeht. Ja, und insofern ist es bei Götze ein bisschen einfacher, weil der natürlich, jetzt hat er am letzten, am Samstag hat er falsche 9 gespielt, hat auch sehr, sehr gut gespielt. Der kann die Position spielen, der kann einen Zehner spielen, der kann zurückgezogen, kann einen Achter spielen, der kann rotieren im Mittelfeld und quasi überall mal auftauchen. Insofern hat er es möglicherweise auch ein bisschen einfacher tatsächlich.
Ich fand im Übrigen, wir sitzen ja hier am Tag nach dem insofern merkwürdigen, im wahrsten Sinne des Wortes, Heimsieg gegen Sandhausen, weil wir uns als FC St. Pauli langsam und als Fans des FC St. Pauli langsam an etwas gewöhnen müssen, was wir nicht, zumindest nicht in längeren Phasen kennen, nämlich, dass wir Spiele verdient gewinnen und auch mehrere hintereinander.
Also, ne?
Das ist tatsächlich, oder auch ungefährdet, ist auch so ein Begriff, den man mit diesem Stadion und dieser Mannschaft sehr, sehr selten in Übereinklang.
Und auch schönen Fußballspielen.
Ja, teilweise wirklich Stafetten oder auch Pässe, die einfach da ankommen sollen, wo sie ankommen. Wie hat Willi das gestern gesagt, wie sozusagen wie ein heißes Messer durch den Kuchen, hat er, glaube ich, gesagt. Also ein heißes Messer durch den Kuchen. Wir haben uns Sandhausen zurechtgelegt, habe ich gestern auf der Tribüne noch gehört, auf der Nordtribüne. Es mag sein, dass wir alle da ein bisschen mit positiven Ionen vollgesogen waren, aber man hat ja tatsächlich das Gefühl, da passt was zusammen, und da muss ich sagen, hat Christopher Buchtmann, ist um kein Jota abgefallen.
Das stimmt.
Sondern hat sofort in Anführungsstrichen dort angeknüpft, wo Mats Müller-Dahli aufgehört hat, und mit einem fantastischen Pass von der rechten Strafraumkante oder dem rechten Halbfeld, wie man das so schön nennt, direkt in den freistehenden Mann im Strafraum, der dann blank vom Torwart steht. Das sind einfach tolle Szenen. Auch wenn es kein Tor war, das bleibt einfach backen. Also wünschen würde ich es ihm ja auch.
Total, total.
Obwohl ich ja in unserem Podcast, ich weiß nicht, ob du unseren Podcast hörst, aber das ist ja schon ein Running Gag, weil Willi hält sehr, sehr viel von Christopher Buchtmann. Markus ist mal so und ich habe seit 2 Jahren das Gefühl, dass Christopher Buchtmann nicht aus, sozusagen, weil er das will, sondern weil er eben diese Rolle nicht in der Lage war, anzunehmen beim FC St. Pauli, das eigentliche zentrale Problem darstellt, dass nämlich alle anderen in dem Moment, wo er spielt, sich auch auf ihn verlassen und ganz viel auf ihn übertragen, was er da nicht in der Lage war, durchgehend zu erfüllen und das natürlich total frustrierend ist. Und das, wenn ich das richtig mitbekommen habe, so hat sich das mir zumindest dargestellt, dass schon Kautschinski versucht hat, das sozusagen ein bisschen aufzubrechen. Aber erst Luhukay das ganze System St. Pauli und auch das ganze System, wir sind schon so lange hier und wir wissen schon, wie es läuft, komplett und brachial aufgebrochen hat.
Das tut dem Verein übrigens auch sehr, sehr gut. Also man merkt das in ganz vielen unterschiedlichen, an ganz vielen unterschiedlichen Stellen.
Ja.
Die allererste Stelle, an der man es merkt, das Stadion. Das Stadion ist auf dem Weg, wieder das zu sein, was es früher mal gewesen ist, nämlich diese Millerntor-Festung mit diesem unfassbaren, mit dieser unfassbaren Stimmung. Kriege schon Gänsehaut, während ich das gerade erzähle, weil es einfach wirklich so, so toll geworden ist und weil man auch ehrlicherweise das Gefühl hat, dass die Gegend gerade aus dem Dornröschenschlaf geweckt worden ist. Wer auch immer da wen geweckt hat, aber das ist so toll, das wieder zu erleben, dass eben nicht nur die Stimmung aus der Süd kommt, die ja immer einer gewissen Choreografie auch letztlich folgt und auf eine gewisse Art und Weise halt immer letztlich gleich ist, was nicht in diesem Fall jetzt mal nicht kritisch gemeint ist, sondern weil es eben aus einem Fundus von unterschiedlichen Gesängen letztlich dann gespeist wird.
Mhm.
Sondern jetzt ist die Gegengrade dazugekommen und man hat wieder das Gefühl, die Gegengrade zieht auch die Nord wieder mit hoch und selbst auf der Haupttribüne ist wieder bessere Stimmung und irgendwie pushen sich gerade alle wieder, weil sie einfach Bock haben, diese Mannschaft da zu sehen. Und das ist, glaube ich, insofern, und da hast du total recht, dass dieser Kern der Mannschaft war halt irgendwo ein bisschen, oder zumindest wirkte er so, irgendwo ein bisschen behäbig und eingeschlafen. Und ich habe immer gesagt, irgendwie, Leute, wir haben in den letzten 5 Jahren dreimal gegen den Abstieg gespielt und haben immer noch die gleiche Mannschaft. Also irgendwie, was ist denn hier los? So, also sportlich erfolgsorientierten Gesichtspunkt kann das ja nicht sein. So, das hat sich jetzt geändert. Die Mannschaft hat nicht mehr das Gesicht, was sie noch in der letzten Saison hat. Das tut ihr sehr, sehr gut. Das tut ihr besonders gut an einer Personalie, Daniel Bubala, den ich scherzhaft als die beste Neuverpflichtung des FC St. Pauli tituliert habe.
Das ist im Übrigen auch eine Analogie zu den Anfangstagen von Kautschinski, finde ich. Denn der hat Daniel Bubala auch schon mal aus dieser Selbstverzweiflung herausholen können. Zum Ende der Rückrunde, da war mir das schon aufgefallen. Da hatte ihn ein Spiel pausieren lassen und da hatte ich irgendwie, ich weiß gar nicht, wen ich da getroffen habe. Ich glaube, die Renga von der Bild hatte ich getroffen und dann haben wir uns über Daniel Bubala unterhalten und dann hatte er mir erzählt, das ist halt jemand, der sich alles zu Herzen nimmt und da gab es ja auch deutliche Unmutsreaktionen ihm gegenüber und dann hat Kautschinski ihn einen Spieltag weggenommen und hat irgendwas mit ihm gemacht, ich weiß nicht was, aber die letzten 3 Spiele der Rückrunde war der Mann wie ausgewechselt. Also hat genau das getan, was er jetzt auch macht, hat Verantwortung übernommen, hat Kraft in die und Timing in die Zweikämpfe gelegt, nicht nur eins von beiden, sondern das ist aber dann irgendwie so ein bisschen wieder eingeschlafen. Deswegen bin ich sehr gespannt, was diese Kapitänsbinde langfristig mit dem Mann anstellt. Jetzt ist er auch noch ein bisschen reifer geworden. Aber das liegt ja so ein bisschen an dem Thema Luhukay und wo du die Kurven ansprichst, darüber habe ich noch gar nicht so richtig nachgedacht. Also ich habe die neue Stimmung, wie wir jetzt mal nennen wollen, die haben wir das erste Mal wahrgenommen beim Heimspiel gegen Kiel.
Mit dem Wechselgesang
über mindestens 2 Minuten, ja, aus dem dann
viel länger.
Noch viel länger oder ja. Halbe Stunde.
Nee, ganz so lang, aber ich hätte jetzt gesagt 15 Minuten.
Ja, also
war wirklich
ich,
super lang.
Ich glaube, es war nicht so lang, aber es kam uns lang vor. Also ja. Es kam uns auch ewig vor, weil ein Blog hat mal geschrieben, normalerweise weiß man, wann es aufhört und man klatschen soll. Mhm. Und bei diesem Mal wusste man es nicht und es kam einfach nicht. Es ging immer weiter und das ging uns ja auch so. Und dann kam dieser Flankenlauf von Conte, bei dem man auch das Gefühl hat, eben das, was wir jetzt gerade tatsächlich getragen worden. Ja. Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht schwer, sich vorzustellen, dass der Mann bei der Geschwindigkeit und bei den dünnen Beinen auch irgendwann sozusagen wie so ein Foil beim Segeln sozusagen den direkten Kontakt zum Boden verliert, so schnell wie der ist. Und das habe ich tatsächlich sehr stark wahrgenommen als den kollektiven und spontanen Versöhnungswunsch, der noch aus dem Derby-Rückspiel aus der letzten Saison übrig geblieben ist, wo ja ganz viel von dem kaputt gegangen ist, was man so als Gewissheiten beim FC St. Pauli so vor sich hergetragen hat. Das hat ja auch viel getan bei der Süd. Ich kann mich gut erinnern an den Podcast im Millanton, bei dem die Vertreter von USP, Ultra St. Pauli, sagten, ja normal, die Konflikte gibt es ja schon länger, aber früher hatten wir noch Ansprechpartner auf der Gegengerade, mit denen wir reden können, und zweitens hatten wir das Gefühl, es bringt noch was. Und das haben wir dieses Mal nicht. Mhm. Und das war sozusagen ein
Entschuldigung, die Konflikte zwischen Süd und Gegengerade.
Süd und Gegengerade, ah, okay. Zwischen Fan-Establishment, also den alten Leuten und USP und allem, was da noch so nachwächst, und der Südkurve. Diese Konflikte gibt es ja schon lange, also Stichwort Südkurvenblockade und Konsorten, aber auch da hatte ich das Gefühl, dass diese gewollte Versöhnung der Fanschaft schon beim nächsten Heimspiel war, nämlich beim Heimspiel gegen Augsburg damals. Und das hat jetzt mindestens dieses halbe Jahr gedauert, weil da so viel, wie wir so im Keller waren. Und auch das ist eigentlich ganz interessant, weil das mit der Verpflichtung von Luke halt zusammenhängt, weil der nämlich quasi die Losung von Oke, wir wollen nicht versuchen, nicht zu verlieren, sondern wir wollen versuchen zu gewinnen. Das hat natürlich auch, dahinter steht ja auch die Losung eines leidenschaftlichen Fußballs, lustigerweise ja auch nicht in erster Linie erfolgreichen Fußball. Und das habe ich so ein bisschen als den Mentalitätswechsel überhaupt gesehen. Ich halte das auch immer noch für ein Risiko. Also so, das ist jetzt 3-mal zu Hause gut gegangen und wahrscheinlich wird es auch noch weiter gut gehen. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir noch einen Punkt in der Saison haben, wo wir nach wie vor leidenschaftlich Fußball spielen, aber eben nicht mehr die Tore schießen oder die anderen noch mehr Tore schießen. Und dann bin ich mal gespannt, wie das mit der Stimmung so, ob das auch bei uns hängen geblieben ist, kulturell.
Also grundsätzlich würde ich mir ja tatsächlich wünschen, dass man hauptsächlich ins Stadion geht, weil man Fußball gucken will und weil man den Verein supporten will. Also die Mannschaft, die 11, die da unten auf dem Rasen stehen, und weniger aus irgendwelchen politischen Überlegungen sozusagen ruhig bleibt, wenn man irgendjemanden boykottieren will oder irgendwas nicht unterstützen will oder sonst was. Bei aller, und das habe ich ja, glaube ich, am Anfang gesagt, bei allem Support für alles, was an Haltung und an politischen Dingen in dieses Stadion reingetragen sind. Da sind auch Sachen reingetragen worden, wo ich politisch überhaupt nicht dahinter stehen würde oder zumindest das Ganze fragwürdig finde. Ich finde es aber trotzdem toll und unterstützenswert und vorbildhaft, dass das hier in diesem Verein getan wird. Manchmal würde ich mir wünschen, es würden auch ein paar andere Strömungen und ein paar andere Dinge sozusagen im politischen Support zugelassen, aber ganz unabhängig davon. Ich finde das toll, aber ich finde, es hört ein bisschen da auf. Und deswegen habe ich mich auch so wahnsinnig über das Derby geärgert. Es hört dann auf, wenn zwar auf der einen Seite immer gesagt wird, nichts ist größer als der Verein, außer die Selbstdarstellung von irgendwelchen Fangruppierungen oder sonstigen. Da finde ich es ein bisschen schräg, ehrlicherweise. Und auch nicht so wie wir es eigentlich gelernt haben in diesem Verein. Ich habe nichts gegen Pyro, das habe ich sogar bei einem Sender gesagt, der sozusagen aus politischen Gründen Anti-Pyro sein muss. Und selbst da habe ich irgendwie eine sehr liberale Haltung zu Pyro vertreten. Aber ich finde irgendwie, wenn dann ein Spiel 5-mal unterbrochen wird, dann wird es irgendwann, also dann ist auch so, wo ist dann, was hat das dann noch mit Support von Fußball zu tun? Also wenn du deiner Mannschaft die Konzentration nimmst, sie wieder rein muss, sich neu wieder sammeln muss, und das finde ich einfach, das fand ich ein Unding und es hat keinen Spaß gemacht, bei diesem Spiel zu sein. Und dann ist man auch nichts besser als andere. Also dann bist du auch nichts besser als der HSV, der dann irgendwie die Polizei in berittener Monitur und so weiter hat auflaufen lassen beim letzten Heimspiel in der Bundesliga und so weiter und so fort. Das ist halt leider dann wirklich, wirst du auch medial in einen Sack gesteckt und das möglicherweise auch zu Recht. Aber im Grundsatz, wie gesagt, finde ich es toll, aber ich würde mir unterm Strich tatsächlich, wenn du erzählst, dass es manchmal auch da zu Konflikten unter den einzelnen Tribünen gekommen ist, würde ich mir eher wünschen, dass man zumindest in den 90 Minuten da ist, um die Mannschaft anzufeuern und möglicherweise andere Dinge dann irgendwo anders klärt.
Ja, es hat eine Weile gedauert aus meiner Wahrnehmung, aber ist eben seit dem Kiel-Spiel und so ein Stadion hat ja so eine Form von Kurvenintelligenz und Kurvenempathie, würde ich sagen. Und es war allen irgendwie klar, wenn wir gegen Kiel, die ja sozusagen der als Gegner so etwas wie der kleine HSV sind, also ähnlich unsympathisch, die durchaus als Generalprobe taugen, um das mal zu sagen. Wenn es uns da nicht eigentlich gelingt, so eine Vorfreude, so eine Vorfreudenversöhnung hinzubekommen, dass das am Derbytag selber wahrscheinlich irgendwie schwierig wird. Und deswegen fand ich das total toll und fand dann auch besonders toll, auch im Sinne von, dass ich als alter Knacker, der ja jetzt auf der Nord steht, das ja durchaus wahrnehme und zu würdigen weiß, mit welcher Dosierung beispielsweise Pyro und zu welchem Zeitpunkt das Ganze stattgefunden hat. Und das war aus meiner Wahrnehmung war das sehr schön choreografiert.
Also jetzt war beim
jetzigen Derby.
Ja, also das fand ich auch.
Das war
man fragt sich dann immer, wie die Tonnen von Pyro da ins Stadion bekommen, wo man doch neue Konzepte hat und so weiter und
so
fort.
Ja, aber so groß sind die ja nicht, ne? Die passen ja sozusagen, die passen ja in die Zigarettenschachtel, die Viecher. Also
ich habe nur sehr lustig gelesen, dass tatsächlich ein HSV-Fan verhaftet worden ist, weil er in Plastiktüten versucht hat, irgendwie Feuerwerkskörper, wahrscheinlich Silvesterblöcke noch irgendwie mit reinzutragen.
Es gibt ja den Darwin Award für.
Wenn es wenigstens ein Jutesack gewesen wäre, wie kann man denn ins Millantor-Stadion mit einem Plastiksack gehen, wenn das Evalinen gehört hätte?
Ja genau, dann hätte man den wahrscheinlich in der Mitte des Anschlusskreises eingepflanzt.
So, genau.
Und aber das habe ich auch gelesen, habe ich auch sehr gefreut. Es gibt ja den Darwin Award für die Leute, für den bescheuertsten Art, sich selber umzubringen. Und vielleicht sollte man den sich da auch einen Preis ausdenken für die bescheuertste Art, sozusagen Regeln im Fußballstadion zu umgehen.
Ja. Den DAX. Den Datzke 2019.
Den Datzke 2019. Der hätten wir sozusagen schon einen Nominierten auf der Shortlist ausgezeichnet.
Ja.
Ich muss gleich noch so ein bisschen arbeiten. Das heißt,
ich auch.
Du wahrscheinlich auch. Das heißt, also, wir haben auch aufgegessen.
Darf ich eine sportliche Sache noch sagen?
Ja, bitte. Ich habe auch noch eine kulturelle Abschiedsfrage.
Weil ich mich insofern bei der Christopher Buchtmann-Frage möglicherweise ein bisschen revidieren muss, weil ich so schnell war mit, ich glaube nicht, aber wenn man eben über Bubala beispielsweise geredet hat, dann haben wir möglicherweise einen Trainer, vielleicht sogar zum ersten Mal seit langer, langer Zeit, der in der Lage ist, Spieler besser zu machen. Und warum denn nicht auch tatsächlich einen sich eher im Moment gerade in einer vielleicht Sinnkrise oder einer sportlichen Krise, zumindest aber nicht quasi auf der Höhe der ersten Elf im Moment befindlichen Spielmacher tatsächlich anzunehmen und siehe da, irgendwie so wie man jetzt in den ersten 7, 8 Spielen irgendwie die Mannschaft hinbekommen hat, guten Fußball zu spielen, vielleicht ist das ja für 15, 16, 17 oder für die Rückrunde tatsächlich eben die Mission Make Buchtmann great again, also
Ja. Ausgezeichnet. Der arme Mann, der wird jetzt bei mir immer mit rosa Hautfarbe und einer blonden Tolle. Oh Mann, du bist gemein. Aber wir haben den Titel unseres Podcasts. Make Buchtmann Great Again haben wir. Und ich hätte zum Abschluss, also außer dass ich mich bedanke für die, ich weiß gar nicht genau, bestimmt eine knappe Stunde, die wir hier gequatscht haben, hätte ich noch eine abschließende Frage, weil die nämlich auch mit dem zusammenhängt, was wir eben kurz über das die Süd und den Derby besprochen haben. Eine Dimension dieser ganzen Konflikte oder das, was auch wir oft in unserem Podcast besprechen, ist, dass wir natürlich auch ein Generationenproblem beim FC St. Pauli haben und die moderne Popkultur, die, wo du eben schon gesagt hast, die in den Spielern und ihren Playlists ja alle wiederzufinden sind, im Stadion ja und in unserer Fanschaft sehr selten stattfinden. Deswegen wäre meine abschließende Frage, T.S. Uhlmann oder Nate 57?
Also immer T.S. Uhlmann natürlich. Natürlich. Ja, aber du hast völlig recht, also auch kann man, möglicherweise muss man, irgendwann muss man, glaube ich, an den Punkt kommen, wo man eben nicht nur das Sportliche, sondern möglicherweise auch alle Steine hier mal wieder umdreht, weil natürlich auch das Stadionerlebnis ein Stadionerlebnis ist, wie wir es seit 20 Jahren mehr oder weniger kennen, und ich durchaus weiß, dass es ein großer Wunsch auch der Fanszene ist, eben kein, ne, nicht die Ecken werden, das, was ich auch super finde übrigens, die Ecken werden ihnen nicht präsentiert von und die Netto-Spielzeit auch nicht und so weiter, aber trotzdem finde ich irgendwie so ein bisschen, ich habe jetzt auch mich noch nicht lange noch irgendwie da gedanklich mit beschäftigt, aber ich finde so ein Relaunch-Stadion-Erlebnis könnte es möglicherweise auch mal geben. Das Musikalische ist da, geht da natürlich irgendwie mit Hand in Hand, weil jetzt Punkrock nicht unbedingt eine Musikrichtung ist, die junge Leute ins Stadion holt, logischerweise. Auf der anderen Seite kann man natürlich sich auch herstellen und sagen, naja, gibt ja eh keine Karten, also insofern müssen die auch nicht kommen. Aber das ist halt dann auch eine gefährliche Entwicklung.
Dann frage ich dich ganz zum Schluss, die Frage, die ich meinem letzten Gast auch gefragt habe, stell dir vor, es gäbe ab dem nächsten Heimspiel nicht mehr Hells Bells zum Einlaufen, sondern du dürftest dir einen Song aussuchen.
Oh, das ist ja gemein. Also
das hat Martin auch gesagt.
Insofern, weil das ja auch, du kannst ja, also es gibt ja Dinge, an denen sollte man rütteln und es gibt Dinge, an denen darf man nicht rütteln. Und ich finde, an Hells Bells darf man nicht rütteln. Insofern kann ich mir vielleicht einen anderen Song für nach der Halbzeit oder so wünschen, aber ich würde, also Hells Bells muss für immer beim FC St. Pauli bleiben.
Alles klar, schönes Schlusswort. Danke, Mike.
Gerne, Erik.
90 Euro Szene, St. Pauli, Podcast.